herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich spreche heute über die Königsklasse und habe Königsklasse an meiner Seite. Hallo Alex.
Hallo, servus.
Alex Trüker, vollständig. Jetzt bin ich hier schon so im Dudes-Modus, dass ich deinen Namen gar nicht mehr richtig sage.
Herr Trüker, bitte.
Wir wollen über die Champions League reden, Herr Trüker. Und das tun wir, weil eben die Rückspiele des Achtelfinals vor der Tür stehen. Zumindest die ersten 4 von 8. Die anderen 4 dann nächste Woche. Logischerweise werden wir es auch besprechen, aber das halt in der Folge. Und bevor wir das Ganze machen, heute ein paar Hinweise. Nämlich, dass Sportwetten ab 18 sind, dass wir einen fantastischen Gast in diesem Podcast haben werden, dass alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, ohne Gewähr sind, weil alle Quoten sich nach der Aufnahme noch verändern können und dass Sportwetten Spaß, aber auch süchtig machen können. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, ich bin aufgeregt, Königsklasse endlich. Lass uns mal schnell mit dem ersten Spiel einsteigen, weil das finde ich am wenigsten spannend. Bringen wir es hinter uns, um zu den coolen Spielen zu kommen. Dienstagabend Benfica gegen Brügge, das Rückspiel diesmal bei Benfica und ja, beste Chancen für die Portugiesen in die nächste Runde einzuziehen, würde ich sagen.
Absolut, denn sie haben das Hinspiel in Brügge mit 2-0 gewonnen. Also herausragende Ausgangsposition für den sowieso ja schon Favoriten, wobei es war ja ein kleines Überraschungs-Underdog-Duell von den beiden Teams, die in der Gruppenphase absolut in ihren Gruppen alle überrascht haben. Aber dann war es ja doch vom Ergebnis her zumindest sehr klar, das Hinspiel. Und deswegen gibt es hier für mich jetzt nicht so viel mutmachende Sätze, die ich hier irgendwie dem Club Brügge mitgeben kann. Quoten 1,40 ist sogar im Dreiweg nochmal eine ganz klare Sache. Also nicht nur, dass Benfica grundsätzlich weiterkommt, sondern dass sie auch das Rückspiel gewinnen werden. Auch da sind sie der klare Favorit. Die Quoten auf Brügge, dass sie einen Auswärtssieg holen, liegen bei bis zu 8. Teilweise hohe 7er-Quoten, niedrige 8er-Quoten. Also allein das spricht ja eine ganz klare Sprache. Und das hört sich oder liest sich gar nicht ein bisschen irgendwie nach zwei Überraschungsteam im Achtelfinale, sondern eher nach Gruppenspiel. Großer Favorit gegen großen Underdog, ne?
Ja. Und ich meine, das kommt natürlich auch jetzt dazu, Benfica hätte ich, wie gesagt, wenn diese Überraschung irgendwie von Brügge da passieren soll, dann hätten sie einen Heimsieg gebraucht, den haben sie nicht, die Ausgangslage ist denkbar schlecht, du liegst auch 2 Tore zurück, das heißt, selbst dieser Lucky Punch bringt dich nicht direkt zurück in die Verlosung, das ist halt super komfortabel für Benfica, die zu Hause sich jetzt wirklich auch aufs Umschalten verlegen können, das ist eine große Stärke von ihnen jetzt, auch unter Roger Schmidt in diesem Jahr und dann, ja, ist es für mich tatsächlich eine Mannschaft, die hier Brügge, denen dann eventuell auch die individuelle Qualität fehlt, um sie wirklich zu überwinden, einfach ja, es sehr schwer machen wird, überhaupt aufs Scoreboard zu kommen, dann eventuell selber sogar mit ein, zwei schnellen Aktionen noch den Sieg holen kann. Ich habe aber echt das Gefühl, die werden sie so ein bisschen am ausgestreckten Arm verhungern lassen hier vor allen Dingen, weil die Ausgangslage super ist, weil sie das Spiel genauso angehen können, wie du so ein Spiel angehen willst, wo es um viel geht. Und ja, wenn du so eine Ausrichtung hast wie Benfica, deswegen ist mein Tipp hier tatsächlich in den 1,8er-Quoten damit auch deutlich interessanter als der Dreiweg-Tipp auf Benfica, nämlich dass beide Teams treffen. Nein, ich glaube tatsächlich, das wird ein Spiel, was sich dadurch entscheidet, dass Brügge hier wieder keinen Treffer erzielen kann, wenn sie schon zu Hause nicht konnten. Daumen hoch, ja, wir machen das schnell weiter jetzt hier, denn wir haben ja ein paar Spiele, über die wir lange reden wollen. Das erste kommt jetzt und dann haben wir natürlich auch noch wieder Alexis Menüsch zu Gast, wenn wir über PSG und Bayern reden am Mittwoch. Aber auch Dienstag ist ein Spiel, was super spannend ist aus deutscher Perspektive, Alex. Chelsea empfängt Dortmund.
Die Unbesiegbaren.
Borussia Dortmund, ich habe es im Bundesliga-Podcast letzte Woche bei uns gesagt, es war für mich die erste richtige Feuerprobe für diese Mannschaft. Und ich muss sagen, gerade in der ersten Halbzeit eine wirklich überzeugende Feuerprobe gegen RB Leipzig. Zweite Halbzeit kann man natürlich sagen, da sind sie ein bisschen eingebrochen, was die Leistung angeht. Kannst aber auch sagen, sie haben wieder was anderes gezeigt auch noch, nämlich, dass sie leiten können. Also, dass sie verteidigen können, dass sie einen Vorsprung über die Runden bringen können. Und da sind wir ja jetzt beim Punkt. Diesen Vorsprung haben sie, bevor sie in dieses Spiel gehen.
Ja, absolut. Das 1-0 ist ein Top-Ergebnis für den BVB, wie ich finde. Auch wenn es sich natürlich nicht nach so viel anhört, denn es war ja das Heimspiel und auswärts ist nochmal eine andere Geschichte. Aber vom Spielverlauf her, wenn man sich den nochmal zu Gemüte führt, war das 1-0 Ja, vielleicht auch ein bisschen glücklich. Nicht unbedingt so super, super verdient. Ich fand Chelsea sehr, sehr gut im Spiel und von daher war das, finde ich, mit Blick auf die Performance oder auf das Spiel, auf den Gegner, auf den Spielverlauf, das bestmögliche Ergebnis, wie ich fand, da diesen knappen 0-Sieg rauszuholen. Von daher, ich glaube, das Hinspiel war die Kostprobe dessen, was wir im Rückspiel sehen werden, denn nämlich erneut ein super, super unbequemes, sehr, sehr schweres Spiel für den BVB auf Augenhöhe mit einem Gegner, bei dem man höchstwahrscheinlich wieder sehr, sehr viel leiden werden muss.
Ja, aber das hat man eben jetzt auch echt ein paar Mal geschafft. Du hast gesagt, unbesiegbar, nicht nur unbesiegbar, sondern ja bis jetzt auch nur mit Siegen. Also aus der Perspektive, das Unentschieden reicht dir. Und so schlecht waren sie noch nie dieses Jahr. Also mit dem schlechtesten Ergebnis dieses Jahr würden sie weiterkommen.
So kann man es formulieren, ja.
Ist ein Fakt. Und tatsächlich, ja, muss man einfach sagen, nach all diesen Spielen und wie sie auch dann am Ende gewonnen wurden aus Dortmunder Sicht, diese Mannschaft hat einen Lauf, diese Mannschaft hat ein Selbstbewusstsein, was man in Schwarz-Gelb wirklich lange, lange nicht mehr gesehen hat. Und ja. Das ist für mich schon ein Punkt, der mich jetzt auch davon abhält zu sagen, ich bin mir ganz sicher, Chelsea kommt weiter doch noch, weil Chelsea ja genau das vermissen lässt, ne? Die spielen ja eine super schwache Saison, dieses Selbstbewusstsein siehst du kaum, die Neuzugänge kommen nicht richtig rein. Es klappt ja auch offensiv einfach wenig. Also egal, ob sie ein gutes, engagiertes Spiel oder eher ein lang oder ein zähes Spiel zeigen, was am Ende feststeht, ist, im letzten Monat, im Februar, hat Joao Felix direkt das Tor des Monats geschossen, weil er das einzige Tor von Chelsea im gesamten Monat erzielt hat. Ein Treffer in einem gesamten Monat, das ist die Mannschaft, die gegen Dortmund spielt und Dortmund macht es dir zumindest nicht einfach, Tore zu erzielen, ne? Also da kommt echt viel zusammen. Chelsea natürlich klarer Favorit, deutlich, deutlich mehr Marktwert, die Namen, die da teilweise rumlaufen, die verpflichtet wurden. Aber ja, wir reden dann trotzdem auch über eine Mannschaft, die eine super schwache Form hat, die überhaupt noch nicht zusammengefunden hat und über eine Mannschaft, die so gut zusammengefunden hat, die so eine gute Form hat, wie seit Jahren nicht mehr.
Ja, das Toreschießen ist das große Problem bei Chelsea und natürlich, dass die Mannschaft neu zusammengewürfelt wurde über den Winter, erst recht durch die namhaften Neuzugänge und dass sich diese Mannschaft auch einfach finden muss und dass Potter, der Trainer, die seine Mannschaft noch nicht gefunden hat, noch nicht das eine System mit genau diesen Spielern, das passt einfach nicht und das sieht man dann ganz vorne am meisten. Die Abwehr ist ja durchaus solide, da kann man ja wirklich nicht meckern, aber es ist der Sturm, der Probleme bereitet, weil sie keine Tore schießen. In den letzten 8 Spielen haben sie 3 Tore geschossen, nur in 3 von 8 Spielen ein Türchen und nie mehr als dieses eine. Immerhin gab es jetzt am Wochenende, ich will es ja gar nicht Befreiungsschlag nennen, aber zumindest einen Sieg, nämlich ein dünnes 1-0 gegen Leeds United. Also endlich mal einen Sieg nach zuvor 5 Pflichtspielen ohne Sieg und 3 Niederlagen in Folge, eben das 0-1 gegen Dortmund. Dann gab es ein sehr, sehr schmerzhaftes 0-1 zu Hause gegen Southampton, den Abstiegskandidaten und vielleicht sogar designierten Absteiger. Also das auch ein richtiger Schlag. Und dann im Derby gegen Tottenham auch ein 0-2. Also sie warteten ja auch wieder 3 Spiele überhaupt auf ein Türchen. Von daher großes Erfolgserlebnis, dass es jetzt endlich mal ein 1-0 am Wochenende gab, ne?
Ja, großes Erfolgserlebnis in deren Verhältnis. Aber ey, alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, zusammengezählt, führt bei mir dazu, dass ich sage, ja, es wird irgendwann Zeit. Diese Siegesserie von Dortmund kann ja auch nicht immer weitergehen. Aber warum denn kein Unentschieden? Das reicht doch. Es ja. ist doch möglich, ob wir das jetzt als 1-1 sehen oder als 0-0 vielleicht sogar. Das ist für mich super gut vorstellbar. Und ich meine, Dortmund hat ja auch einfach gerade für diese Herangehensweise das Spielermaterial. Du könntest jetzt sagen, Mensch, jetzt fehlt auch noch Adeyemi. Der hat ja im Hinspiel das eine Tor erzielt. Das reicht vielleicht für Hin- und Rückspiel, dieses eine Tor. Denn Dortmund hat natürlich jetzt langsam wieder so ein paar verletzten Probleme, wo sie aber überhaupt keine haben. Das ist eben alles im defensiven Bereich. Da bist du super aufgestellt. Süle ist wirklich gut drauf. Schlotterbeck hat ein fantastisches Spiel gemacht am Wochenende. Kommt tolle wirklich Form. In eine richtig tolle Form. Du hast da noch einen Hummels, der auf der Bank wirklich fast schon zufriedener scheint als auf dem Feld im Moment. Also zumindest mental gibt es da keine Probleme in der Abwehrkette. Und dann hast du mit einem Riasson und, es ist halt absurd, aber mit Marius Wolf, einen der formstärksten Rechtsverteidiger Deutschlands. Du hast also 2 Außenverteidiger, die auch diese defensive Rolle gerade super wahrnehmen können. Und deswegen Und das Ganze ergänzt natürlich auch noch durch einen Emre Can, ne? Der zusätzlich absichert, der
auch
super gut tut, weil er super gut drauf ist als defensiver Sechser, weil er die Zweikämpfe richtig gut annehmen kann und zusätzlich eben auch super gut immer wieder in diese Kette zurückfällt, um dann automatisch, haben wir ja auch im Hinspiel schon gesehen, das zu einer Dreierkette werden zu lassen, zumindest im Aufbau eine Option mehr zu bieten. Das klappt alles super. Und das sind Sachen, die einen Gegner, der keine Selbstverständlichkeiten im Spiel hat, keine richtigen Abläufe, eh Pech, eh hängenden Kopf vielleicht, die dem das schwer machen, Tore zu erzielen. Und deswegen ist echt so mein Gefühl, Mensch, das wird richtig sweaty. Und jeder, der es mit Dortmund hält, wird ab der 80. da nochmal Haare raufen vorm Fernseher stehen. Aber warum nicht 0-0? Also für mich wirklich Tipps, wenig Tore, beide Mannschaften treffen vielleicht nein und nach 90 Minuten ja, vielleicht auch eine 3,75er-Quote aufs Unentschieden.
Ja, bin ich tatsächlich hundertprozentig bei dir, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Kommt nicht so häufig vor, dass wir wirklich das identische Bauchgefühl haben und uns da sehr, sehr einig sind. Auch ich glaube, die Siegesserie endet des BVB, aber eben sie kommt trotzdem weiter, weil das Spiel Remis endet. Und es würde auch, wie gesagt, zur Form, zum Narrativ der beiden Vereine aktuell passen. Dortmund, der Höhenflieger in ja ganz Europa, weil ja keine andere Mannschaft in Europa, zumindest in den Top-Ligen, keine Ahnung, wie es in Lettland und Estland und so ist, aber in den Top-Ligen hat ja keine Mannschaft alle Spiele gewonnen im Kalenderjahr 2023. Selbst Barca hat ja gepatzt, wie man ja weiß, die wir auch bis dahin alles gewonnen hatten und super gut drauf waren. Nur noch Dortmund eben mit diesem grandiosen Run, denen auch alles gelingt, die auch und dieses unglaubliche Spielglück haben. Ne? Da klärst du einfach irgendwie mit der Schulter in der 90. gegen Leipzig und rettest so den Sieg. Also es läuft auch wirklich sehr, sehr gut für den BVB. Und bei Chelsea ist eben genau das Gegenteil der Fall. Und deswegen würde es einfach in das Narrativ der beiden Vereine passen, dass wir jetzt in 2023 bislang haben, dass sich Chelsea wieder aufreibt und wir wieder ein Duell auf Augenhöhe haben, wie im Hinspiel. Da fand ich Chelsea wirklich sehr, sehr gut im Spiel, aber eben, dass der BVB irgendwie mit Schweiß, mit Blut, mit Leiden dann doch das Resultat über die Ziellinie bekommt und sei es eben 0-0 oder 1-1. Das ist auch ganz genau mein Bauchgefühl. Also Dortmund kommt weiter, ist hier mein Tipp. Das 1-0 muss ja nicht viel bedeuten. Es gibt ja keine Auswärtstorregel mehr, also schießt Felix in der 22. das 1-0, ne? So haben wir ja komplett neu gemischte Karten, alles offen. Alleine, ich glaube, es wird für Chelsea nicht reichen, weil vieles zu schlecht läuft und beim BVB läuft vieles zu gut. Nichtsdestotrotz, absolutes Duell auf Augenhöhe.
Und absolut.
Kann können trotzdem lange Minuten oder lange 90 Minuten für den BVB werden. Wenn, wie du sagst, wenn es 0-0 steht und Chelsea haut ab der 80. alles raus, dann wirst du zittern müssen. Aber am Ende sollte es, glaube ich, schon reichen. Ein Wort noch zu den Quoten, bevor wir zum nächsten Spiel gehen, denn die finde ich durchaus bemerkenswert. Ich kann mir nämlich nicht erklären, warum Chelsea hier doch der klare Favorit ist im Dreiweg mit 1,90er Quoten und es 4er Quoten auf dem BVB gibt. Wenn das ja die Mannschaft ist, die alle Spiele bislang gewonnen hat gegen ein Chelsea, das mit dem Tore schießen und dem Siegen so dermaßen Probleme hat seit Monaten. Die Quoten finde ich hier ein bisschen unangemessen, nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich erstaunlich und das birgt natürlich auch immer die große Chance, hier auch tolle Quoten mitzunehmen, wenn man einfach mal ohne jedes Bauchgefühl nur quotentechnisch tippt und sagt, 4 Quoten auf dem BVB, da gehe ich drauf. Also das, denn Chelsea muss und wir sind uns ja einig, wir glauben beide, dass es sehr, sehr eng wird und dass es lange unentschieden steht, womöglich auch über die 90 Minuten hinaus, also dass das Spiel unentschieden ausgeht, sprich wenn es 0-0, 1-1 steht in der 80. muss Chelsea aufmachen. Was bedeutet das? Riesige Konterräume für den BVB. Und dann gibt es halt den Konter zum 1-2 oder 0-1 und dann kommen dann die 4er Quoten an.
Ne? Ja, also auch das kann auf jeden Fall spannend werden. Und ja, generell ist das ein Spiel, was einfach eng sein wird. Und wie gesagt, dann kommt es meiner Meinung nach einfach der Mannschaft zugute, die im Hinspiel vorlegen konnte, weil es jetzt genauso eng wird. Wir gehen weiter zum nächsten Spiel und das machen wir dann gemeinsam mit einem Gast. Und damit kommen wir zum Mittwochabend, also zur zweiten Zweierrunde an Champions League-Spielen, auf die wir in dieser Woche blicken können. Und das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, das ist natürlich aus deutscher Sicht eines der spannendsten, was wir sowieso in dieser Champions League bis jetzt bekommen haben. Es ist das Rückspiel zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain. Hinspiel ging gut für die Bayern aus und deswegen wollen wir natürlich auch ein wenig verändern an dem, wie wir es besprochen haben in der letzten Folge, als wir über Bayern PSG gesprochen haben. Und deswegen haben wir auch wieder einen Gast hier. Alexis Menüsch ist wieder da. Hallo.
Salut, meine Herren.
Salut.
Ja, wir freuen uns immer, dass du da bist. Letztes Mal haben wir ganz, ganz ausführlich auf dieses Spiel geblickt und ja, erstmal vielleicht der kleine Rückblick gemeinsam, Alexi. Eventuell haben wir uns ein, zwei Tore mehr erwartet als jetzt dieses 1-0 im Hinspiel, oder wie siehst du das?
Ja, auf beiden Seiten. Ich meine, Bayern war zwar zufrieden mit dem Ergebnis, aber eigentlich, oder mit der Einstellung, aber man hatte das Gefühl, gegen dieses apathische PSG 70 Minuten lang, eine sehr passive Pariser Elf, hätte Bayern eigentlich ein, zwei Tore mehr machen müssen und vielleicht für klarere Verhältnisse sorgen müssen. Und vielleicht wenn das die Bayern am Mittwoch gegen 0 Uhr, weil es gibt wahrscheinlich Verlängerung, bereuen. Und auf der anderen Seite, Mbappé macht das 1-1 und ohne diese blöde Regel hätte es auch 1-1 am Ende gestanden. Das war gar kein Abseits, da muss man ganz klar sagen, das ist ja völlig furchtbar. Also
ich wollte gerade sagen, welche blöde Abseits, die blöde Abseitsregel.
Weg mit dem Videobeweis. Ja, große oder wichtigste Nachricht natürlich für PSG jetzt 0-1. Bayern sind jetzt sehr selten zu Hause, insbesondere in der Champions League. In dieser Saison wettbewerbsübergreifend sind die Münchner auch umgeschlagen. Aber für beide steht enorm auf dem Spiel, wirklich enorm. Und für den Verlierer wird es sicherlich Konsequenzen geben für die künftige Kaderstruktur, aber auch vielleicht auf der Trainerbank. Deswegen steht extrem viel auf dem Spiel. Ich traue auf jeden Fall Paris zu, obwohl die Mannschaft ja spielerisch nach wie vor nicht wirklich überzeugt, trotzdem ein Gut zu schaffen, weil sie einfach in den Reihen gerade den besten Spieler der Welt haben, der einfach nicht aufzuhalten ist und der alleine die Münchner Abwehr mehrfach klappen kann.
Ich traue PSG eigentlich nicht ganz so viel zu. Dafür traue ich aber Mbappé sehr viel zu. Und das ist auch der Grund, warum man PSG trotz Ausgangslage nicht so weit sein sollte, dass man sagt, die haben keine Chance. Vor allem, weil die Auswärtstorregel ja bekanntlich nicht mehr gilt. Von daher ist so ein 1-0 ja eigentlich sehr wenig wert. Früher war das sehr viel wert. Mittlerweile ein Tor schießt du schnell, vor allem wenn du Mbappé in deinen Reihen hast. Und wenn du dann 1-0 führst, ist das Duell wieder auf Augenhöhe. Also vom PSG halte ich wenig, wenn man die Mannschaften vergleicht. Aber wer Mbappé im Kader hat, in seinen Reihen hat, dem ist immer alles zuzutrauen, oder?
Und das letzte Mal, als die Bayern zu Hause, auswärts das Hinspiel gewonnen haben mit 1-0, das war bei Inter 2010, 2011, Rückspiel 2-3. Und durch die Auswärtsregelung sind die Münchner damals unter Luis van Gaal ausgeschieden. Und das war auch fatal für den niederländischen Trainer, der danach ein paar Wochen später entlassen wurde. Bei PSG gibt es noch wie Vorbaustellen. Jetzt haben wir nicht nur neue, aber eine, die schon Sorgen macht. Gigi Donnarumma hält die Unhaltbaren, hält nicht die einfachsten Bälle.
Ja, ja.
Das macht schon Angst, weil jetzt ist sein Konkurrent, direkter Konkurrent, Keylor Navas, weg. Wir hätten schon gedacht, gingen davon aus, dass es ihn irgendwie befreien würde. Überhaupt nicht. Und er ist wirklich in der Lage, ein Riesenspiel zu machen, alles zu halten am Mittwoch, aber er kann auch einen größten Patzer machen nach 5 Minuten, nach einem abgefälschten Schuss von Thomas Müller. Und dann sieht es wieder düster aus für Paris Saint-Germain. Dazu hast du natürlich eine wackelige Abwehr. Das Ramos, muss man sagen, ist fast der beste Abwehrspieler heute. Und das ist natürlich nicht ein super Zeichen für Paris Saint-Germain. Marquinhos ist mehr mit sich beschäftigt. Der Kapitän, der eh angeschlagen ins Spiel gehen wird. Und Kimpembe, Achillessehnenriss, letzte Woche fällt aus bis zum Herbst. Also kaum Alternativen. Und jetzt merkt man, und das ist für mich ausschlaggebend für Mittwoch, es gibt zwei große Vorteile für die Bayern. Erst einmal hat man bei den letzten zwei Transfermärkten gut gearbeitet, im Gegensatz zu Paris Saint-Germain. Im Sommer Mané, De Ligt und Co. geholt. Paris hat nur Ersatzspieler geholt, die bis jetzt sich nicht wirklich durchsetzen konnte, obwohl Ruiz und Vitinha zuletzt sich leicht gesteigert haben, weil sie befreit sind. Neymar ist ja nicht mehr da, für die ist es natürlich ein Halleluja. Dazu im Winter wollte man unbedingt Skriniar holen für die Abwehr, hat nicht geklappt. Und deswegen hast du in dem Kader, der dünnste Kader PSGs, seit die Scheichs eingestiegen sind vor 12 Jahren. Und in der Innenverteidigung hast du dann Probleme. Und die Bayern haben auch noch einen großen Vorteil, die Ersatzbank. Die ist wirklich super gespickt von der Qualität her 1A. Hat man in Stuttgart gesehen, was da alles auf der Bank war. Obwohl noch Hernandez, Neuer und Masraoui nicht dabei waren oder sind. Bei PSG hast du fast nur No-Names. Und das könnte wirklich sehr wichtig sein, sollte tatsächlich am Ende knapp werden oder sogar in die Verlängerung gehen.
Für mich trotzdem auch ein Spiel zwischen zwei Teams, die natürlich sehr große Namen erstmal als Verein sind und auch sehr große Namen auf dem Feld haben, die ich jetzt aber beide nicht in ihrer besten Form sehe. Also wir reden viel über PSG und klar ist, die sind wirklich gerade nicht da, wo man vielleicht PSG sich wünschen würde oder erwartet, wenn man teilweise die ganz großen Superstar-Namen liest. Aber auch Bayern habe ich jetzt lange kein Spiel mehr gesehen, wo ich über 90 Minuten richtig überzeugt war. Jetzt selbst gegen Stuttgart wurde es hinten raus nochmal eng in der Liga, sind schwer ins Jahr gestartet. Auch das PSG-Hinspiel haben wir ja angesprochen. Da spielst du zwar gut über 70 Minuten, aber dann am Ende, weil du dann vielleicht auch doch nicht Lewandowski hast, der das zweite und das dritte noch macht in so einem Spiel, wird es richtig eng. Hätte sogar noch enger werden können, wenn man da nicht diesen Hauch abseits am Ende gehabt hätte, über den man diskutieren kann. Also es sind ja schon zwei Mannschaften, die beide nicht in absoluter Topform unterwegs sind. Also reden wir wahrscheinlich schon über ein Duell, wo denn Tagesform, vielleicht auch individuelle Stärke man entscheiden kann. Und da sind wir wieder bei Mbappé und bei mir eben auch so eigentlich die ganz große Frage, die ich mir vor diesem Spiel stelle. Wie reagiert Bayern, sollten sie wirklich in Rückstand geraten? Also sollte PSG es gelingen, vielleicht auch früh im Spiel dieses Hinspielergebnis quasi zu egalisieren? Und dann ist für mich da tatsächlich wirklich alles offen. Ist das für dich auch so ein Szenario, was du dir vorstellen kannst?
Definitiv, weil sollten die Bayern in Führung gehen, dann glaube ich, ist es für Paris schwer. Mit dieser Pariser Mannschaft ist alles möglich. Aber ja, kann ich mir gut vorstellen, dass die Bayern trotz ihrem diesem kleinen Vorsprung das Spiel machen werden. Vor heimischer Kulisse spielen die offensiv und dadurch werden Mbappé und Messi diese Freiräume nutzen wollen, auch nutzen können, weil Upamecano, De Ligt und Stanisic sind schon immer wieder für den Patzer gut, obwohl sich insbesondere De Ligt zuletzt gesteigert hat. Auch Upamecano, ich denke, wenn Bayern für mich die Referenz war in diesem Jahr 2023, die erste Halbzeit bestreitet wie gegen Union die erste Halbzeit. Dann wird es für Paris unmöglich sein. Aber wie du sagst, es ist alles möglich und ich traue auch nicht, oder ich schließe auch nicht aus, eine frühe rote Karte für die Münchner, falls Mbappé allein aufs Sommertor läuft und Upamecano kommt leicht zu spät oder De Ligt oder Stanisic. Und dann hast du natürlich ein komplett anderes Spiel. Also ich glaube, in diesem Spiel werden wir nach den 90 oder 120 Minuten oder Elfmeterschießen viele Geschichten zu erzählen haben.
Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall drauf, könnte spannend werden. Du hast es auch schon kurz wir haben vom Hinspiel viel über Personal geredet, weil eben Mbappé kann er wirklich spielen, Messi kann er wirklich spielen. Dieses Mal steht fest, okay, die beiden wirklich Guten diese Saison da vorne, die können spielen. Einer wird fehlen, nämlich der dritte Superstar, Neymar, weil er verletzt ist oder weil seine Schwester Geburtstag hat demnächst. Das liegt ja oft zusammen in dieser Zeitspanne. Auf jeden Fall wird der nicht spielen, hast du aber schon angesprochen. Vielleicht gibt es auch anderen Spielern mal ein bisschen Freiheit im System von PSG. Und man hat ja auch jetzt wirklich auf dem Feld nicht immer nur Positives von Neymar gesehen dieses Jahr, aber auch in der Kabine soll ja viel Negatives von ihm gekommen sein, viel schlechte Stimmung. Ist das vielleicht sogar, ja, man kann Neymar nicht aufstellen in solchen Spielen, jetzt ist er verletzt, ist das vielleicht sogar eine ganz gute Situation für PSG?
Ja, super Frage. Also das ist ein Segen für Christophe Galtier. Das hat er auch nicht ganz ausgeschlossen, auch wenn er diese Frage indirekt beantwortet hat, der Trainer von PSG am Freitag. Durch den Ausfall von Neymar kann er sein Lieblingssystem durchsetzen, weil wenn alle drei fit sind, traut er sich nicht, einer der drei draußen zu lassen. Jetzt mit diesem 3-5-1-1-System, das er am Mittwoch spielen lassen wird, fühlt sich dieses PSG wohler, weil schon mal die zwei vorne, die stehen bleiben bei Ballverlust, dafür sorgen, dass Mittelfeldspieler weniger laufen müssen, dahinter herlaufen müssen, weil nur noch zwei statt drei vorne sind. Die Mannschaft hat eine bessere Balance in diesem System und auch wenn Neymar von den drei, der am meisten die Kilometer abspult, haben wir schon das Gefühl, zuletzt in Marseille und auch jetzt gegen Nord, auch wenn es teilweise wieder schwacher Fußball war, aber ich denke, die waren auch in den Köpfen, schon in München, dass diese Mannschaft einfach stabiler ist. Und der Ausfall von Neymar ist für mich ein Vorteil für PSG. Und das habe ich schon vorher erwähnt, Mittelfeldspieler wie Vitinha, wie Ruiz, sind erleichtert, weil ständig wurden sie niedergemacht von Neymar mitten im Spiel, aufs Übelste beschimpft. Und das ist einfach unerträglich. Und wenn er nicht da ist, dann können die Spieler einfach befreiter aufspielen. Und entsprechend ist der Ausfall von Neymar, glaube ich, keine schlechte Nachricht für PSG. Und er ist eh noch auf Krücken gewesen Samstagabend, Neymar. Also er wird sicherlich mindestens bis April ausfallen. Er wird zurückkommen im Viertelfinale gegen Real Madrid.
Das sind die Vorhersagen, die wir hier haben wollen. Und da können wir natürlich, freuen wir uns natürlich, wenn es so kommt, weil dann können wir dich auch wieder einladen. Du hast es schon angedeutet für dieses Spiel oder jetzt ein paar Mal gesagt, du kannst dir sehr gut vorstellen, dass es eventuell 120 Minuten gibt. Ist das so der Blick oder wenn wir Richtung Tipps gehen, so das, was du dir vorstellen kannst? Also ein knapper Sieg am Ende für PSG auswärts bei den Bayern oder ist das doch mehr Wunschdenken?
Ja, weil das, dieses Spiel so schwer zu tippen ist, weil wirklich alles möglich ist. Bei den Mannschaften kennen sich immer auswendig. Ich habe zwei Tipps, wenn ich darf. 3-1 für Bayern oder 3-1 für PSG. Ohne Verlängerung.
Ja, also Verlängerung für mich tatsächlich auch gut vorstellbar. Wir können ja jetzt auch mal Alex wieder reinholen, wie er da auf das Ganze blickt. Aber für mich, wie gesagt, ich habe auch so ein bisschen dieses, ich vertraue Bayern noch nicht ganz. Für mich sind sie jetzt nicht da, wo eine absolute Spitzenmannschaft ist, wo man sagt, die sind so stabil auch einfach. Also gar nicht unbedingt berauschend, sondern so stabil in allem, was sie tun über 90 Minuten, dass ein Mbappé dir nicht mal wehtun kann. Ne? Also das ist einfach dieser X-Faktor, weil wir hier wirklich über so einen fantastischen Fußballer reden, der jedes Spiel entscheiden kann. Und da sehe ich Bayern nicht unbedingt so gerüstet. Und wenn du dann im Rückstand bist, gerade auch knapp, wenn du dann eben vielleicht doch merkst, gut, dieser richtig, richtig Weltklasse-Mittelstürmer fehlt uns dieses Jahr, ja, dann so eine knappe Niederlage 90 Minuten, die übrigens mit 3,90er-Quoten sehr, sehr hoch beziffert ist, wenn man das tippen würde, auch das sei erwähnt, ist für mich tatsächlich auch im Bereich des Vorstellbaren und aus Sicht eines Fußballfans, ich meine, bei solchen Duellen beschwert man sich nicht, wenn man 30 extra Minuten kriegt, aber jetzt natürlich Alex, wie siehst du das Ganze?
Im Dreiweg tippen kann man sie eigentlich sparen, außer man will halt zocken, weil das nicht... Du kannst es nicht vorhersehen. Die beiden Mannschaften sind so verrückt. Du hast auch schön im Hinspiel gesehen. Bayern war 70 Minuten lang ungefähr dominant, hatte alles im Griff und dann plötzlich durch die Hereinnahme von Mbappé hat sich das komplette Spiel geändert. Und da hast du gesehen, was binnen weniger Minuten passieren kann, wenn so ein Duell auf Augenhöhe stattfindet, dass einfach alles, was 70 Minuten davor war, über den Haufen geworfen wird. Ne? Jegliche Dominanz war plötzlich weg. Also das Spiel kann sich so schnell ändern. Es ist einfach sehr, sehr schwer vorherzusehen, wenn du Mbappé und Messi hast. Ne? Da reden wir über einen Schnittstellenpass von Messi aus dem Zehnerraum raus auf so den halblinken Korridor, auf dem Neymar durchrennt und dann, Mbappé durchrennt und dann kann es schon passieren und dann wird aus einem 1-0 Bayern ein 1-1 und dann bekommt PSG die zweite, dritte Luft und schon ändert sich das Spiel. Super schwer zu tippen im Dreiweg. Von meinem Gefühl her sind zwei Sachen für mich fast schon in Stein gemeißelt, so sehr sie es sein können. Zum einen, dass beide Teams treffen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, unabhängig davon, wer dann gewinnt oder wer weiterkommt. Ich glaube, wir werden von beiden Mannschaften Tore sehen und ich bin mir tatsächlich vom Bauchgefühl her sehr sicher, dass Kylian Mbappé, nachdem wir ihn so gelobt haben, wirklich auch treffen wird in München. Also, dass er selbst ein Tor erzielt. Und da finde ich die Quoten super interessant. Bei bwin gibt es eine 2,40er-Quote, wenn Mbappé in dem Spiel ein Tor schießt. Finde ich eine sehr, sehr spannende Quote.
Ja, Alex, übrigens, meine Herren, wenn ich eingrätschen darf, es ist vielleicht Alex, das allerletzte Champions-League-Spiel in der Karriere von Lionel Messi. Vielleicht. Gut möglich sogar.
Ja, aber Barca qualifiziert sich doch als Meister dann für die Champions League nächste Saison, oder?
So bin ich dafür zurück, ja.
Nein, das war jetzt nur ein...
Kann sein. Kann schon sein, darüber spricht keiner. Und dann hast du natürlich für Messi 2 Jahre PSG, 2-mal Achtelfinale ausgeschieden, natürlich gegen Real und Bayern gibt es Schlimmeres. Trotzdem war das ein zweiter Beigeschmack für den Argentinier, der ganz klar große Tendenz, dass er nicht verlängern wird.
Auf jeden Fall, aber wenn es ihm in einem Jahr oder so egal ist, dann wahrscheinlich nach dem Weltmeistertitel, würde ich vermuten. Also, dass es da ärgerlichere Ausscheiden gab in den letzten Jahren, wo vielleicht noch viel mehr zu beweisen offen war aus seiner Sicht. Trotzdem ist das ja ein Punkt, den würde ich vielleicht sogar abschließend noch kurz mit reinnehmen, Alexi. Man hat jetzt vor diesen Spielen, was für mich noch so ein Punkt ist, den ich interessant finde, ist, Bayern München spielt in der Champions League meist mit einem gewissen Selbstverständnis, dass man eben einfach auch nicht im Achtelfinale rausfliegt. PSG, ähnlich wie Barca eine Zeit lang, Alex kennt das auch ganz gut, hat ja schon so ein kleines Champions League Trauma, also dass man immer, immer wieder vor dem Ziel ausscheidet und auch eben
mittlerweile sogar Europa League Trauma.
Ja, mittlerweile sogar Europa League Trauma bei Barca, soweit ist bei PSG noch nicht, aber ist das vielleicht auch tatsächlich etwas, was solche engen Spieler entscheiden kann, dass man bei PSG dann am Ende ja vielleicht doch ein bisschen nervöser wird, wenn man lange nicht vorne liegt, wenn das Spiel eng bleibt, wohingegen die Bayern da vielleicht dann wirklich auch diesen Mentalitätsbonus haben, plus eben auch eine Unterstützung vom Publikum im Rückspiel.
Und du hast vor allem auch Spieler wie Marquinhos, wie Verratti, wie Donnarumma, die in den letzten Jahren diese heftige Niederlagen oder Ausscheitern mitgemacht haben. Also letztes Jahr bei Real Madrid, man war von 4 Halbzeiten dreimal klar die bessere Mannschaft. In den letzten 30 Minuten, 25, verlierst du komplett den Faden. Brichst auseinander nach dem 1-1, nach dem Fehler von Donnarumma beim Zweikampf mit Benzema. Und in den letzten Jahren war es auch so, 1-6 in Barcelona vor 6 Jahren, das ist ja unvergesslich. War übrigens auch am 8. März, also vielleicht ein gutes Zeichen für die Münchner. Das Hinspiel war auch am 14. Februar. Es gibt so Parallelen. Manchester United, spielst du gegen die E-Mannschaft von Manchester United und scheidest aus zu Hause nach einem sehr überzeugenden 2-0 im Hinspiel in Old Trafford mit Thomas Tuchel. Und das sind so Trauma. Und deswegen war in Frankreich das Thema, soll PSG einen Psychologe einstellen? Und dann haben es die Stars, vor allem die Topstars, die brauche ich nicht zu erwähnen, ihr wisst, wen ich meine, haben sie den Vorschlag abgelehnt. Und dementsprechend hat der neue Trainerstab in Galtier und auch technischer Direktor Luis Campos gemeint, wir müssen jetzt mehr die Augengespräche führen mit den Spielern, damit sie mit dem hohen Druck besser umgehen. Und einer, der den richtigen Weg dabei zeigt, ist der neue Chef, Kylian Mbappé, der übrigens die Binde kriegt im Sommer bei PSG und in der französischen Nationalmannschaft mit 24, nicht so schlecht. Er sagt immer bei jedem Interview oder nach jedem Spiel, momentan spricht er viel mit der Presse, wir müssen breiter Brust auftreten. Wir werden München mehr Tore erzielen. Wir sind nach wie vor der Favorit. Also eigentlich so Sätze, die vielleicht arrogant klingen, aber eigentlich gerne auch aus München kommen könnte. Aber es ist auch dieses Mir-Gefühl. Brust raus und viel Selbstvertrauen verkaufen. Und Mbappé ist so. Und wenn alle Pariser gleiche Einstellung haben am Mittwoch, dann sind die Chancen wieder gut für die Hauptstädter. Aber dann hat er auch noch gesagt, am Hinspiel nach der Niederlage, wir müssen bis zum Rückspiel, also in den nächsten 22 Tagen gut schlafen und gut essen. Natürlich war es auch eine kleine Provokation gegenüber Neymar, aber es war auch schon von ihm gut gemeint, damit die Mannschaft topfit ankommt. Und übrigens kommt die Mannschaft schon am heutigen Montag. Morgen wird in Frankreich unfassbar gestreikt. Und deswegen 2 Tage in München ist vielleicht einfach auch ein gutes Zeichen am englischen Garten. Eine schöne Vorbereitung.
Und was Reichs. Selbstvertrauen machen kann, siehst du ja sehr schön. Im Hinspiel sowohl, sobald PSG mit ein bisschen Selbstvertrauen gespielt hat, waren sie in den 20 Minuten drückend überlegen und da hatten die Bayern Probleme. Und dass die Bayern nicht mehr immer dieses Mir san mir haben, hat man, finde ich, auch schön in Stuttgart gesehen. Da hast du komfortabel 2-0 geführt gegen einen Gegner, der erledigt war und dann ein Gegentor aus dem Nichts und plötzlich wackelten die Bayern und das war nur der VfB Stuttgart, ne? Ein Abstiegskandidat in der Bundesliga. Und trotzdem hast du gemerkt, dieses Mir san mir ist aktuell erschütterlich. Das ist nicht mehr so da. Und genau deswegen sage ich auch, ähnlich wie Alexi, das ist ein Spiel, in dem alles möglich ist. In dem die Bayern, selbst wenn sie führen, selbst wenn sie gut spielen sollten, sind, selbst wenn sie drückend überlegen sind, trotzdem wackeln können, sobald PSG da ein, zwei, drei gute Aktionen hat oder eben das Tor schießt, weil sie eben erschütterlich sind, die Bayern aktuell.
Der Vorteil für die Bayern, Gnabry und Sané, sie sind schon mal auf der Bank, kann nichts Schlimmes passieren, weil als beide eingewechselt wurde es wackelig am Samstag gegen Stuttgart. Die hätten für sich Pluspunkte sammeln können, den Trainern zeigen können, auf uns ist Verlass. Was ist passiert? Genau das Gegenteil. Also wissen wir ganz genau, welche 11 bei den Münchnern am Mittwoch auflaufen wird. Und Coman, Müller, Musiala, das ist schon was Feines, muss man sagen.
Aber es scheint auf beiden Seiten festzustehen, welches Personal da gefragt ist. Und ich glaube, so als Überschrift zusammenfassend kann man wirklich auch nochmal sagen, auf und neben dem Platz vielleicht sogar noch mehr im Fokus, obwohl das kaum möglich schien, Kylian Mbappé bei diesem Spiel. Der Mann, der Paris anführt und anführen soll, spielerisch und mental. Und wir sind sehr gespannt, ob das gelingen kann. Wir sind uns alle ziemlich einig, dass er sehr gute Chancen hat, ein Tor zu erzielen. Alex hat da auch schon die Quoten genannt. Und damit würde ich das Ganze dann erstmal abschließen wollen und sagen wollen, wir freuen uns hoffentlich auf einen sehr unterhaltsamen Fußballabend bei den Bayern und hoffen, dass die Streiks in Frankreich halbwegs human verlaufen. Vielen Dank für deinen Besuch, Alexi. Danke, dass du wieder da warst.
Danke, meine Herren, und bis zum Viertelfinale dann. Oder nächstes Jahr erst.
Wir werden es sehen. Wir würden es alle nicht ausschließen. Ich glaube, das hat man rausgehört. Das wird auf jeden Fall spannend.
Das hat man rausgehört.
Werden. Und alleine aus dem Grund drücken wir vielleicht auch ein bisschen PSG dann diesmal die Daumen, damit wir dich hier nochmal begrüßen dürfen. Und gehen weiter zum zweiten Spiel am Mittwoch. Entlassen Alexi aber vorher, bevor wir auf die andere Partie in der Champions League gucken. Und damit also jetzt tatsächlich, nachdem Alexi hier war, der letzte Schritt in der Champions League Achtelfinalbesprechung. Tottenham gegen die AC Milan ist noch offen auf unserem Zettel. Es ist ja auch nicht uninteressant, muss ich sagen. Also ich habe durchaus Lust auf dieses Spiel, wenn ich es denn sehen würde, aber Bayern PSG ist wahrscheinlich auf dem Hauptscreen angesagt. Brauchen wir wieder zwei Screens. Auf jeden Fall, Milan geht hier mit dem Vorsprung von 0-1 rein. Hab ich auch so vorhergesagt. Und jetzt sind wir sehr gespannt, wie sie sich auswärts schlagen, beziehungsweise vor allen Dingen, wie Tottenham sich zu Hause schlägt, ob sie das aufholen können. Ich habe hier ganz ehrlich so ein ähnliches Gefühl wie bei den Dortmundern und bei Chelsea. Dieser 1-0-Vorsprung aus dem Hinspiel, der könnte richtig, richtig viel wert sein.
Ja, sehe ich ganz genauso, auch wenn ich wieder mal betonen muss, es gibt keine Auswärtstorregel. Ein 1-0 ist einfach normalerweise nicht mehr so viel wert, aber trotzdem kann auch ich mich nicht erwehren gegen das Bauchgefühl, dass dieses 1-0 am Ende dann doch reichen könnte, weil wir erneut ein Duell auf Augenhöhe haben, wie ich finde, sehr, sehr ausgeglichen und dann eben, du hast dann den einen Joker mehr im Ärmel und das eine Ding gewonnen und das kann dir am Ende reichen, denn formtechnisch und überhaupt, wie sie ins Spiel gehen, ich sehe da wenig Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Das ist eben der Unterschied zu BVB Chelsea, wo wir klare Formunterschiede haben, die konträrer nicht sein könnten. Hier ist das ein bisschen anders. Beide haben beispielsweise auch just ihre Generalprobe am Wochenende verpatzt. Tottenham hat bei den Wolves 0-1 verloren. Wieder sehr, sehr enttäuschendes Ergebnis bei einem Abstiegskandidaten, wenn du in die Top 4 willst oder den Champions-League-Platz erreichen willst, dann ist das viel, viel, viel zu wenig. Also Generalprobe mal wieder verpatzt, mal wieder eine bittere Niederlage gegen ein schwaches Team. Vor wenigen Wochen gab es ja ein 1-4 bei Leicester auch, ne? Absolutes Mittelmaß, Abstiegskandidat-Team. Da gab es auch auf die Mütze für die Spurs. Also sie kommen einfach nicht in Schwung. Und bei Milan dachte man, sie wären ein bisschen im Schwung, nachdem es drei Ligasiege in Folge zu null gab. Und am Wochenende 1-2 bei der Fiorentina. Also auch Milan hat die Generalprobe verpatzt. Und so gehen irgendwie beide ein bisschen ja, angeschlagen in dieses Spiel, finde ich.
Finde ich auch, aber sie gehen eben dann doch mit einem Unterschied im Hinspielergebnis rein. Und das ist für mich dann schon ein Punkt, wo man auch sagen muss, was mag dieses Tottenham am allerliebsten? Umschaltmomente. Dafür haben sie die perfekten Spieler. Das ist das, wo sie am allergefährlichsten sein können. Und wenn du mit einer 1-0-Führung reingehst, wie die AC jetzt in diesem Spiel, warum solltest du der Mannschaft große Möglichkeiten geben, umzuschalten? Warum muss, also das wird ja nicht passieren. Die AC wird hier auf jeden Fall versuchen, erstmal stabil zu sein, wenig Räume anzubieten hinter der Kette. Und das können sie natürlich auch ganz in Ruhe machen, solange sie die Führung in diesem direkten Duell über zwei Spiele haben. Und das wird Tottenham super schwer fallen, weil bei aller Liebe, sowohl Conte als auch Tottenham, da ist natürlich, das ist für mich nicht eine der top-spielerischen Mannschaften, die wir in dieser Saison irgendwo gesehen haben. Auch nicht in England, nicht mal ansatzweise. Und das wird ihnen wehtun. Und dann reden wir hier traditionell, man kann es ja auch mal sagen, über eine italienische Mannschaft, die eigentlich nur gut verteidigen braucht. Ich sag mal so, das sind Sachen, die schon oft in der Geschichte des Fußballs funktioniert haben. Und dazu kommt dann aber bei Milan natürlich schon auch noch, dass sie, umso tiefer sie verteidigen, umso länger sie verteidigen, umso länger sie die Führung halten, Tottenham auch einfach rauslocken werden, selber aber auch tolle Konterspieler haben, ne? Also ein Leao mit dem Tempo, das er hat, mit der Form, die er eigentlich auch in diesem Jahr hat oder in dieser Saison, das ist ja jemand, der dann jederzeit noch gefährlich werden kann. Für mich ist es tatsächlich ja zumindest deutlich wahrscheinlicher, dass wir am Ende dieses Aufeinandertreffens, und das sind ja Tipps auch manchetwegen, unabhängig vom Dreiweg, unabhängig, was in 90 Minuten passiert, für mich ist es tatsächlich mittlerweile deutlich wahrscheinlicher, dass die Italiener hier weiterkommen und dass Tottenham aus dem Wettbewerb fliegt. Also ein Tipp von mir wäre, Milan kommt weiter.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen, den Tipp. Vom Gefühl her glaube ich auch, dass das gut möglich ist. Wobei man natürlich sagen muss, die Spurs zu Hause, das ist schon auch eine andere Qualität normalerweise. Ihre letzten drei Heimspiele in der Liga, in der Premier League, haben sie jeweils zu null gewonnen. Darunter gab es ein 1-0 gegen Man City beispielsweise. Ist ja auch nicht unbedingt aus Pappe die Mannschaft. Und auch Chelsea wurde 2-0 geschlagen, auch wenn wir über die ja ausführlich gesprochen haben, dass die nicht so schwer zu schlagen sind aktuell. Aber trotzdem, das sind einfach sehr, sehr wichtige Heimspielergebnisse gewesen. Deswegen, ich traue ihnen das schon durchaus zu, eben weil sie zu Hause spielen, dass sie Milan hier beikommen können. Aber allein vom Gefühl her auch da wieder Augenhöhen-Duell. Beide Mannschaften grundsätzlich im Kalenderjahr nicht in Topform. Und wenn dann eine Mannschaft mit einem 1-0 in dieses Spiel geht und ihnen einfach das 0-0 oder das 1-1 reicht zum Weiterkommen, dann ja, ist da mein Gefühl schon, dass es für Milan reichen wird und dass es für Tottenham mal wieder nicht reicht, weil sie einfach ja dann sich doch zu häufig zu schwer tun gegen Mannschaften, die ja trotzdem hinten gut stehen. Ne? Das liegt ihnen immer einfach nicht so sehr. Und die Form ist auch einfach grundsätzlich nicht so da. Von daher gehe ich auch hier wieder beim Tipp mit. Ich glaube auch, dass Milan weiterkommt. Wie sind die Quoten auf Milans Weiterkommen? Ich habe gar nicht nachgeguckt.
Kann ich dir auch nicht sagen. Habe ich auch noch nicht geguckt. Wir haben im Dreiweg ja Viererquoten auf Milan. Also das auf jeden Fall schon mal sehr hoch. Unterstreicht auch, dass nicht alle damit rechnen.
1,50.
1,50er-Quote nach dem Hinweg. Gute Kombiquote immer noch. Also das sind die Möglichkeiten, die man da hat. Für mich vor allen Dingen eben auch ausschlaggebend. Ich sehe halt nicht, dass Tottenham hier 2-0 oder mit 2 Toren Unterschied gewinnt in 90 Minuten. Also für mich ist ausgeschlossen, dass Tottenham das Weiterkommen klar machen kann nach diesem Hinspielergebnis in 90 Minuten. Und dann in der Verlängerung, da werden sie mehr investiert haben müssen, um überhaupt in die Verlängerung zu kommen, falls es eine gibt. Deswegen für mich, ja, Milan hier der Favorit aufs Weiterkommen. Und damit sind wir mit der Champions-League-Besprechung diese Woche fertig. Aber das reicht uns noch nicht ganz, denn wir haben ja auch noch deutsche Vertreter 3 an der Zahl in der Euroleague. Da wollen wir auch noch kurz so ein kleines Roundup hinterher schieben, haben wir ja in den letzten Folgen auch immer mal gemacht. Bevor wir das machen, aber hier auch nochmal die perfekte Stelle, darauf hinzuweisen, dass alle, die auch alle anderen 8 Partien oder alle anderen 5 Partien, die noch ausgespielt werden in der Euroleague, neben den 3, die wir jetzt hier besprechen werden, die sich da vorbereiten wollen, denen sei natürlich ans Herz gelegt, mal auf wettbasis.com vorbeizuschauen, denn da findet ihr Vorschauen wirklich zu allen wichtigen Fußballspielen, die es auf der Welt gibt. Und nicht nur zu Fußballspielen, sondern auch zu allen anderen spannenden Sportarten. Mit Tipps, mit Vorbesprechungen, mit Quotenvergleichen, wo man vielleicht sogar seinen Lieblingstipp am besten abgeben könnte. Das findet ihr alles auf wettbasis.com. Sei hier deswegen nochmal erwähnt. Und jetzt kleiner deutscher Roundup in der EL, würde ich sagen, Alex. Das erste ist Union gegen Union Saint-Gillois. Um es hoffentlich richtig auszusprechen, sonst müssen wir Alexi nochmal zurückholen dafür. Auf jeden Fall ist es ja ein Duell, über das sich jeder Union Berlin-Fan freuen dürfte, denn davor stand ein Weiterkommen gegen das große Ajax Amsterdam. Also es ist schon weiter verrückt, was Union zu leisten vermag. Und wenn du Ajax schlägst, warum nicht ein Team, von dem wahrscheinlich in Deutschland deutlich weniger Leute gehört haben?
Gegen Union ist Union Favorit.
Ja.
Also zumindest die Royal zu Hause. Union aus Saint-Gillois. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Französisch ist noch nicht so meine Stärke. Ist für mich der erste FC Union Berlin dann schon der Favorit. Das ist ja jetzt nicht die allergrößte Mannschaft in Europa und nicht mal aus Belgien annähernd. Von daher ist da die Mannschaft aus Köpenick für mich und nicht nur für mich dann schon der Favorit, denke ich. Da sind wir uns, glaube ich, schon einig. Heißt aber natürlich nicht, dass das ein Spaziergang wird, um Gottes Willen. Denn wir erinnern uns, dieses Duell gab es in der Gruppenphase der Europa League und da endeten beide Spiele 0-1 und zwar jeweils aus Sicht des Heimteams. Sprich, die Auswärtsmannschaften haben beide Spiele haben jeweils gewonnen. Also gab es zu Hause ein überraschendes, wie schmerzhaftes 0-1 aus Union Berlin Sicht. Allein das zeigt schon auf. Das wird, glaube ich, trotzdem kniffelig, auch wenn der Name nicht ganz so groß ist wie der von Ajax die Runde zuvor.
Trotzdem muss diese verrückte Serie reißen, meiner Meinung nach, Union Berlin, wenn sie haben gute Chancen aufs Weiterkommen und sie haben richtig gute Chancen, immer wenn sie zu Hause spielen, Spiele zu gewinnen und das auch, weil selbst wenn offensiv nicht immer alles klappt, haben wir auch in der Liga zuletzt öfter gesehen, weil sie zu Null spielen können, gerade zu Hause. Und das ist tatsächlich für mich diese Kombination, die man hier gut tippen könnte, wäre Sieg Union ohne Gegentor, Sieg Union, beide Mannschaften treffen. Nein, Sieg Union unter 2,5 Tore. Das wird nicht richtig spektakulär werden, was das Spiel angeht an der alten Försterei. Aber wenn wir dann übers nächste Weiterkommen reden, wie so oft bei Union, vielleicht nicht die Spiele spektakulär, aber die Platzierung am Ende.
Das Problem ist, dieser Sieg, der gelingt zuletzt nicht mehr ganz so leicht. Denn es fehlen die Tore. Union Berlin hat, wir erinnern uns, in der Bundesliga seit 3 Spielen kein Tor geschossen und dementsprechend auch die letzten 3 Spiele nicht gewonnen. Darunter waren ja 2 durchaus überschaubare 0-0s gegen Schalke 04 und den 1. FC Köln. Just eben zu Hause an der alten Försterei, wo wir ja den Unionern beide jeweils ein bisschen mehr zugetraut haben. Aber die Null stand nicht nur hinten, die steht hinten sehr regelmäßig. Jetzt steht sie zuletzt auch vorne. Auch bei den Bayern gab es ja 0-3, aber das ist ja wahrlich keine Schande in der Allianz Arena. Aber eben 2 0-0s zu Hause, das macht so ein bisschen Sorgen. Also die Form, die Leichtigkeit ist bei Union definitiv weg. Ich glaube, man macht auch eine gewisse körperliche und mentale Ermüdung aus. Es ist einfach schwer, wenn du so erst recht so ein kleiner Verein bist, der jetzt nicht den aller breitesten Kader hat, dass du da alle 3-4 Tage, ne, Vollgas geben musst. Und es klappt ja bei Union nur mit Vollgasfußball, dass sie ihre Siege holen. Und wenn du da einfach nicht mehr die Körner hast, deine 103% zu geben, sondern halt nur noch 90% oder wie viel auch immer, dann reicht es halt vielleicht nicht immer mit den Siegen. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass sie aktuell die Körner nicht mehr so haben, dass ihnen vorne die Leichtigkeit auch ein bisschen abgeht. Und dann steuern wir vielleicht doch wieder auf ein 0-0 zu.
Ja, wie gesagt, also dass sie 0 halten können, selbst an schwächeren Tagen, das haben wir jetzt auch an diesen Ergebnissen gesehen. Und dann glaube ich, jetzt mit ein bisschen Europa-Euphorie wird es dann vielleicht doch zu dem 1-0-Sieg reichen, so ungefähr. Ist ja so eine Kombi aus dem, was du gesagt hast. Und dann doch dem Gefühl, dass es am Ende zu einem Sieg reicht. Und wir gucken, ob es auch für Leverkusen gegen einen Sieg reichen kann. Es geht gegen Ferencvaros. Auch da muss man sagen, ja, eigentlich der kleinere Gegner als zuvor in der Runde, ne? Die hatte einige Kracherduelle. Da musste man Monaco bezwingen. Da musste man Monaco nach einer Hinspielniederlage bezwingen. Und hat das getan. Und da muss ich sagen, diese positiven Gefühle gegen einen vermeintlich kleineren Gegner jetzt zu Hause im Hinspiel, die kann man schon mit in den Tipp reinnehmen. Und deswegen für mich tatsächlich, genau wie bei Tipp 1 in der Euroleague, auch hier die deutsche Mannschaft der Favorit.
Und kurioserweise bekamen sie in den Playoffs den Zweitplatzierten der Gruppe H, nämlich die AS Monaco. Und jetzt haben sie den Erstplatzierten der Gruppe H bekommen, denn Ferencvaros war in der gleichen Gruppe wie Monaco und wurde Erster. Punktgleich mit Monaco hat man durchaus überraschend den Tabellenplatz 1 belegt. In einer sehr, sehr ausgeglichenen und schweren Gruppe, denn da war noch Trabzonspor dabei und Roter Stern Belgrad. Und gerade die letztere Mannschaft ist ja durchaus auch mit sehr viel Champions-League-Erfahrung gespickt. Also in einer sehr, sehr kniffligen, schweren Gruppe hat Ferencvaros den Gruppensieg eingefahren. Das allein sollte ein bisschen Warnung sein für Leverkusen, finde ich.
Ja, also ich glaube sowieso, Leverkusen sollte immer gewarnt sein, weil sie ja auch gerne selber dafür sorgen, dass es nochmal sehr gefährlich wird.
Richtig.
Deswegen finde ich hier auch eine Quote, muss ich ehrlich sagen, noch spannender als alle drei Wegquoten, wo Leverkusen ein sehr, sehr hoher Favorit ist. 1-3er-Quoten gibt es da nur, also es lohnt sich tatsächlich auch kaum, dieses Risiko einzugehen. Was ich spannend finde, ist, dass wir hier 2er-Quoten bekommen auf den Tipp, dass beide Teams treffen. Und das finde ich tatsächlich einen ganz spannenden Tipp, weil Leverkusen ist für mich schon Favorit, auch der Sieg zuzutrauen. Aber dass Leverkusen so ein wichtiges Spiel ohne Gegentor und wenn es im Notfall Radetzky-Fehler, Eigentor oder 2 verursachte Elfmeter, das ist für mich auch schon fast gesetzt. Also ich glaube, Leverkusen wird hier 2-3 Tore brauchen, um zu gewinnen, weil Ferencvaros dann, und du hast es auch gesagt, sich ja auch in der Gruppe gut geschlagen haben, am Ende hier auch irgendwie einen Treffer auf die Tafel bringen können. Beide Teams treffen, 2er-Quoten finde ich bei einem Leverkusen-Spiel spannend, weil ihn offensiv immer Tore zuzutrauen sind und defensiv halt auch, sagen wir es so. Und deswegen beim Leverkusen-Spiel super Tipp mit einer super Quote hier, die ich dann auch nehmen würde.
In den letzten 8 Pflichtspielen hat Leverkusen immer ein Gegentor kassiert. Also mindestens 1, teilweise ja auch ein paar mehr. Von daher kann man das definitiv anspielen, um da seine Quote ein bisschen zu boosten. Wir sind uns am Ende einig, Leverkusen gewinnt das Heimspiel, glaube ich, und kommt ja auch eine Runde weiter. Alles andere wäre ja wirklich eine riesige Überraschung, nachdem die Formkurve ja jetzt sehr, sehr gut aussieht. Am Wochenende ja auch die Hertha locker, leicht und klar geschlagen mit einem überzeugenden Heimsieg. Den Turnaround in Monaco geschafft, den wir ihnen ja nicht zugetraut haben. Also die Form bei Leverkusen und das Selbstvertrauen sind zurück. Und dann musst du Ferencvaros erledigen. Und zwar auch schon mit einem sehr guten Heimspielergebnis. Also so ein 2-0 aufwärts ist hier schon irgendwie ein bisschen ja Pflicht. Ohne dass ich jetzt, wie gesagt, Ferencvaros unterschätzen will, möchte ich nicht. Die haben ihre Gruppe gewonnen vor Monaco. Aber aus Leverkusens Sicht brauchst du ein gutes Ergebnis im Hinspiel. Und da glaube ich dran.
So, das tue ich auch. Und dann wollen wir mal sehen, ob die deutschen Mannschaften in der Euroleague aus unserer Sicht auch beim dritten von 3 Spielen mit deutscher Beteiligung in der Euroleague vorne liegen. Rein namentlich würde ich sagen, nicht so wirklich. Juventus Turin spielt gegen Freiburg. Der Name ist ganz groß bei Juventus. Die Leistungen sind eher klein in den letzten Jahren und werden auch nicht unbedingt besser. Und jetzt, ja, habe ich wirklich zumindest bei mir im Kopf immer wieder in den letzten Tagen, wenn diese Paarung aufgeploppt ist irgendwo, den verrückten Gedanken, Mensch, kann es wirklich sein, dass Freiburg Juventus Turin aus der Euroleague wirft? Irgendwie kann ich es gar nicht aufschließen.
Ich kann es noch gar nicht glauben, dass es diese Paarung gibt. Das ist für mich nach wie vor surreal. Es ist übrigens nicht wie bei Union, da hätte man ja Ähnliches sagen können, Union gegen Ajax, ne, klingt ja auch hier. Europapokal-Historie noch und nöcher gegen Union, das überhaupt das zweite Mal erst europäisch ist. Das wievielte Mal es bei Freiburg ist, weiß ich jetzt gar nicht, aber es klingt ja ein bisschen ähnlich, ne? Aber irgendwie klingt es dann doch für mich persönlich nicht ähnlich. Es ist so schwer zu fassen, dass Freiburg hier gegen das große, große Juventus antritt, gegen den Rekordmeister Italiens, den Hochdekorierten. Und trotzdem, ja, bin ich da wieder bei dir. Man kann sie nicht freimachen vom Gefühl, ja, warum soll Freiburg denn Juve nicht einfach rausschmeißen?
Ja, also es ist einfach, ganz ehrlich, auch spielerisch. Also das ist, glaube ich, einer der wichtigeren Punkte in den letzten Jahren, keine richtige Top-Mannschaft. Das muss man einfach herausstellen. Es gibt sogar immer noch große Namen oder teure Transfers, die da immer mal wieder aufploppen bei Juventus. Aber was wirklich wichtig zu betonen ist, ist, dass sie seit Jahren keinen richtig überzeugenden Fußball, kein richtig überzeugendes System mehr gespielt haben. Deswegen spielen sie jetzt auch eben in der Champions League schon länger keine Rolle mehr. Das ist eine logische Entwicklung, dass sie jetzt in der Euroleague sind, dass sie in der Tabelle nur auf Platz 8 stehen. Das ist natürlich nicht nur die Entwicklung des Spielerischen, sondern auch aufgrund von Punkteabzug und finanziellen Verfehlungen. Aber trotzdem, ja, muss man auch sagen, wir haben es am Wochenende auch ganz gut gesehen, wie man sie entnerven kann. Die Roma hat 1-0 gewonnen. Einfach dieses 1-0 ekelhaft über die Zeit gebracht. Dann Juve fällt echt wenig ein. Also das ist für mich wirklich dieser Hauptpunkt. Das Spielerische gegen Mannschaften, gegen die gut verteidigen, tut Juventus sich immer wieder schwer, sind frustriert. Moise Kean braucht 38 Sekunden, um eine rote Karte zu bekommen. Da siehst du ja auch, wie das Team sich dann insgesamt auch die Zähne immer wieder an solchen Spielen ausbeißt. Und das ist natürlich aber genau der Fußball, den man Freiburg durchaus zutrauen kann, ne?
Ja, ja.
Also es ist echt eine spannende Kombi. Und ich sag mal so, wenn wir jetzt sagen, vielleicht nicht unwahrscheinlich oder vielleicht vorstellbar, dass hier tatsächlich Freiburg der ganz große Clou oder gelingen kann, dann gucke ich da vor allen Dingen auf einen Tipp, den ich auch sehr spannend dotiert finde, der gleichzeitig auch mein Lieblingstipp ist, nämlich, was gibt denn die doppelte Chance hier? Freiburg nimmt mindestens einen Punkt mit gegen Juventus im Hinspiel und hat eine Top-Ausgangslage fürs Rückspiel. Das gibt 2-2er bis 2-3er-Quoten im Schnitt. Und das ist ja nun nicht uninteressant.
Das ist nicht uninteressant. Das ist sogar sehr, sehr interessant, wie ich finde. Du hast einen guten Punkt angesprochen, wenn sich ein Gegner hinten reinstellt und richtig gut verschiebt und verteidigt und als Einheit geschlossen, ne, gegen den Ball arbeitet, dann mag Juve das gar nicht. Da fällt ihnen sehr, sehr häufig unter Allegri regelmäßig zu wenig ein. Da tun sie sich schwer und dann verlieren sie die Geduld und verlieren auch ein bisschen die Nerven. Muss ja nicht immer gleich eine rote geben, aber einfach sie werden unruhig und verlieren so ein bisschen ihren, ne, ihren Stil und die Ruhe und dann wird's häufig nichts. Das ist nicht selten zu beobachten, wie ich finde. Also da, glaube ich, trifft man auf eine unbequeme Mannschaft aus Juve-Sicht. Denn Freiburg läuft ja aktuell auch nicht so prickelnd. Sie tun sich ja mittlerweile auch ein bisschen schwer, haben so ein bisschen die Form verloren, ähnlich wie Union. Jetzt gab es ja auch nur ein sehr übersichtliches 0-0 gegen Gladbach. Spielerisch war das auch nicht so prickelnd, aber eben so ein 0-0 bei Juve, bei denen du einfach sehr, sehr gut stehst und den Gegner nervst, wäre ja ein Top-Ergebnis für Freiburg. Und das traue ich ihnen dann schon zu, dass sie ähnlich gut verteidigen und geschlossen hinten drin stehen und Juve so nerven, dass es vielleicht wirklich zu einem 0-0 reicht. Also den Freiburg-Sieg, den schließe ich für mich persönlich komplett aus. Das wäre wieder bei diesem, das ist so suspekt, paradox überhaupt, Freiburg-Juve und dann würden sie da gewinnen in Turin. Boah, das ist für mich außerhalb des Vorstellbaren, aber 0-0 ist nicht außerhalb des Vorstellbaren.
Ich glaube, das schließt das auch so ein bisschen ab zusätzlich noch, dass man einfach sagen kann, es ist auch das Hinspiel, da wird eh oft noch mehr Vorsicht walten lassen als im Rückspiel, wenn es um alles geht und dann gerade bei diesen Mannschaften und der Herangehensweise Freiburg auswärts bei Juventus, die werden da nicht hingehen und sagen, wir sind Favoriten, wir wollen den Ball, wir wollen Fußball spielen, die werden da hingehen, genau wie du gesagt hast und sagen 0-0 und vielleicht können wir noch eine rote Karte provozieren, dann gehen wir gerne ins Rückspiel und dann ja, werden wir hier ein enges Spiel sehen, wir werden unter 2,5 Tore sehen, ja, wir werden vielleicht ein Spiel sehen, wo nicht beide Mannschaften treffen. Also all das kommt dann eben mit zusammen, wenn man diese Einschätzung teilt, ne? Und ich teile deine Einschätzung da auf jeden Fall und würde auch sagen, das sind so alles die Tipps in die Richtung, in die ich gehen würde.
Gehe ich mit. Wenn Juve gewinnt, dann glaube ich auch, wird das sehr, sehr knapp maximal. Also so die 1-0-Richtung und Freiburg traue ich hier definitiv zu, den großen Zögern. Schwer mit einzukalkulieren ist natürlich, wie überwältigt ist Freiburg, wenn sie in diesem Stadion spielen, denn es ist ja trotzdem die größte europäische Bühne, normalerweise, auch wenn Europa League nie danach klingt, aber wir haben ja beispielsweise bei Man United gegen FC Barcelona gesehen, das sind schon zwei andere Kaliber, die da aufeinandertreffen. Und wenn die ein Spiel ernst nehmen, dann kannst du schon mal auch als Freiburg da ein bisschen, ne, erstarren, ob dieses Ambientes oder ob der Mannschaft, ob des Stadions, ob des Gegners. Und dann kann es auch ein bisschen schwer werden. Wir hoffen natürlich aus deutscher Sicht, dass es nicht so ist, aber auszuschließen ist es natürlich nicht. Alles nur Menschen. Ne? Das ist einfach ein tolles, tolles Spiel für die Freiburger, für den Verein an sich. Dieses Spiel, diesen Gegner haben sie sich auch verdient. Und mal sehen, ob sie sich verdienen können, ihn in Hin- und Rückspiel vielleicht dann zu eliminieren.
Wir werden es gespannt beobachten und natürlich auch weiter in diesem Podcast begleiten. Diese Folge kommt zum Ende. Aber wir hören uns natürlich am Donnerstag wieder mit dem Blick auf den nächsten Bundesligaspieltag. Und natürlich hören wir uns dann auch nächste Woche wieder, wenn die anderen 4 Achtelfinal-Rückspiele der Champions League anstehen und auch die Rückspiele der deutschen Mannschaften in der Euroleague. Da wissen wir dann, wie sich unter anderem Freiburg bei Juventus geschlagen hat und ob es vielleicht noch die große Chance auf das Wunder gibt oder auf das spektakuläre Weiterkommen. Das werden wir in den nächsten beiden Folgen von Talk und Tipps besprechen. Wir hoffen, ihr schaltet wie immer ein und wir hoffen, ihr hattet heute Spaß. Danke. Und viel Spaß mit dem Königsklassenfußball.